Die Radio Wissen. Update.
Die Dresdner Rede vom 17. Januar hat nun für den Bundesvorstand das Maß des demokratisch Erträglichen innerhalb einer bürgerlich-freiheitlichen Partei überschritten. Und deswegen haben wir diesen Schritt vollzogen.
Der Vorstand der AfD will den Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke jetzt doch aus der Partei ausschließen. Das sagt Parteichefin Frauke Petri. Wegen seiner Äußerungen über das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Höcke selbst ist überzeugt,
dass ich weder gegen die Satzung noch die Grundsätze der Partei verstoßen habe. Und deswegen sehe ich dem Verfahren auch gelassen entgegen.
Das Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke ist jetzt Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Wir Deutschen, und ich rede jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier heute versammelt haben. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.
Unter anderem um diese Äußerung geht es aus einer Rede zum deutschen Geschichtsverständnis, die Höcke Mitte Januar in Dresden gehalten hat. Damals hat er außerdem von einer dämlichen Bewältigungspolitik der deutschen Vergangenheit gesprochen und eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert. Schon kurz nach der Rede hatte es Riesendiskussionen und Empörung in Deutschland gegeben. Der AfD-Parteivorstand hatte aber nur Ordnungsmaßnahmen beschlossen und die nicht genauer erklärt. Jetzt also will die Parteispitze ein Parteiausschlussverfahren in Gang setzen.
Wir sehen eine große Mehrheit der Partei bei diesem Schritt hinter uns. Ebenfalls die Mehrheit der großen Landesvorstände. Wir glauben, dass dieser Schritt notwendig war, weil die Partei in einem so wichtigen Wahljahr einig dastehen muss.
Die Einigkeit ist allerdings offenbar nicht so groß, wie Parteichefin Frauke Petri das darstellt. Notwendig im Vorstand war eine Zweidrittelmehrheit und die ist wohl nur knapp erreicht worden. Petris Co-Vorsitzender Jörg Meuthen ist gegen einen Ausschluss, genauso wie Vizesprecher Alexander Gauland. Der hat seine Haltung im MDR so begründet.
Es kann doch nicht sein, dass wir uns von jemandem trennen, der mal einen Fehler macht. Das halte ich auch im Interesse der Einheit der Partei für völlig falsch. Denn ich fürchte, da gibt es viele Menschen, die sagen, wenn Höcke ausgeschlossen wird, dann ist das nicht mehr meine Partei. Und das halte ich für falsch.
Der Vorstand ist also gespalten, was Höcke angeht und damit auch über die Richtung der Partei. Die Partei werde also mit dieser Entscheidung für ein Ausschlussverfahren erstmal nicht attraktiver, sondern unübersichtlicher, meint der Berliner Politikwissenschaftler Gero Neugebauer im Deutschlandfunk. Er sagt aber auch, würde Höcke tatsächlich ausgeschlossen, wäre das für die AfD gut.
Weil sie dann, was sie in ihrem Programm und ihrer Politik auch machen will, innerhalb des demokratischen Systems, und zwar innerhalb der parlamentarischen Demokratie, agieren will, wenn auch an dessen Rande, aber ohne dieses System zu gefährden. Was bei Höcke ja latent eingeschlossen ist, dass er sagt, also letztendlich interessiert mich auch dieses demokratische, parlamentarische System nicht mehr.
Ob Höcke aber wirklich ausgeschlossen wird, ist nicht sicher. Und eine Entscheidung kann dauern, Monate oder möglicherweise Jahre. Über einen Parteiausschluss muss das Landesschiedsgericht in Höckes Landesverband in Thüringen entscheiden. Und in seinem Landesverband hat Höcke großen Einfluss. In zweiter Instanz wäre dann das Bundesschiedsgericht zuständig. In dem sitzen mehrere Anhänger des rechtsnationalen Flügels der AfD, dem Höcke angehört. Und dann könnten beide Seiten, also Höcke und der Parteivorstand, noch vor ein ordentliches Gericht ziehen. Und selbst wenn Höcke ausgeschlossen wird, aus der Politik wird er sich nicht verabschieden, meint Politikwissenschaftler Neugebauer.
Er ist ja so eitel auch und von sich eingenommen und er wird dann versuchen, Freunde zu finden, die mit ihm dann möglicherweise die dritte oder vierte rechtsextremistische Partei gründen. Also da wird er schon genügend Ideen haben. Es ist die Frage nur, ob er jemand findet, der ihn finanziert.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Olli twittert zum Thema, wenn sich Frau Petri damit mal nicht ein Eigentor schießt. Das dürfte die AfD einige Prozent kosten. Björn Höcke ist ein Zugpferd. Nils P. twittert dagegen bei der Radio Wissen, sie fangen an, sich zu spalten und zu zerfleischen. Gefällt mir. Auch Herr S. aus K. schreibt bei tagesschau.de, na endlich, die AfD wird dadurch zwar nicht wählbarer, aber so einer wie Björn Höcke hat in keiner Partei was zu suchen. Und Bootboss twittert, Höcke nimmt die Hälfte von der AfD mit. Damit beide Hälften unter 5%, Problem gelöst. Andere vermuten aber auch, dass eine Strategie dahinter steckt. Nick K. Weber zum Beispiel, der twittert, und die AfD so, wir schließen den Höcke aus. Schaut, wie Mitte wir sind. Mike HD will noch mehr. Er schreibt, bis die AfD zu einer wirklichen Alternative wird, müssen mehr Leute aus der Partei fliegen. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Und Genosse Olaf twittert bei der Radio Wissen, Ich glaube, die AfD ist geschickt und alle schreiben jetzt wieder über die AfD, ohne dass etwas Substanzielles passiert ist.
Was sonst noch wichtig war?
Was ist schiefgelaufen im Fall Anis Amri? Warum konnte Amri in Berlin einen Anschlag verüben, obwohl er als sogenannter Gefährder bekannt war? Diese Fragen hat heute Morgen der Innenausschuss des Bundestages gestellt. Und zwar unter anderem an Bundesinnenminister Thomas de Maizière, NRW-Innenminister Ralf Jäger und an die Chefs von Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt. Die Sitzung war nicht öffentlich. Aber was trotzdem rauskam, war, die meisten Fragen sind noch offen. Das sagt zum Beispiel der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz.
Das ist Fehler gab, ist meiner Ansicht nach unbestreitbar. Die Frage ist, waren diese vermeidbar und können wir etwas tun, um sie in Zukunft zu vermeiden, solche Fehler?
Wer schuld ist, dazu gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Die Grünen sagen, das Bundesamt für Verfassungsschutz, weil es Amri nicht überwacht hat. Unionspolitiker machen dagegen die NRW-Landesregierung verantwortlich. Da sind SPD und Grüne an der Macht, weil Amri in NRW lange gelebt hat. Der CDU-Politiker Armin Schuster sagt, die Landesregierung hätte viele Gründe gehabt, Amri in Abschiebehaft zu nehmen.
Zum Beispiel wegen unerlaubten Aufenthalt, wegen unerlaubter Einreise, wegen der ständigen Täuschung über den Aufenthaltsstatus mittels verschiedenster Identitäten.
Die Opposition will jetzt komplette Einsicht in die Akten und will danach entscheiden, ob es einen Untersuchungsausschuss geben soll. Seit 2 Wochen protestieren in Rumänien Zehntausende Menschen gegen die Regierung. Anlass für die Demos war der Versuch der Politiker, Gesetze gegen Korruption zu lockern. Jetzt hat das Parlament einstimmig eine Volksabstimmung gebilligt, in der die Rumänen selbst sich dazu äußern sollen, wie der Kampf gegen Korruption in Zukunft geführt werden soll. Staatspräsident Klaus Johannes hat dieses Referendum in die Wege geleitet und er muss jetzt die konkrete Referendumsfrage bekannt geben und einen Termin für die Volksbefragung. Beim nächsten Heimspiel von Bundesligist Borussia Dortmund dieses Wochenende gegen den VfL Wolfsburg bleibt die Südtribüne leer, zur Strafe wegen der Fanausschreitungen am vorletzten Wochenende. BVB-Anhänger hatten Fans des RB Leipzig mit Bannern und Gesängen massiv beleidigt. Der DFB-Kontrollausschuss hatte deshalb die Tribünensperrung gefordert, plus 100.000 Euro Geldstrafe. Und der BVB hat beides jetzt akzeptiert. Es wird eine gespenstische Atmosphäre nächstes Wochenende, sagt unser Korrespondent Uli Schäfer.
Da fehlen 25.000 hartgesottene BVB-Fans. Es ist die größte Stehplatztribüne Europas. Ohne gelbe Wand, ohne Südtribüne, ohne Fans auf der Südtribüne. Unvorstellbar eigentlich.
Leipzig-Fans in Dortmund wurden außerdem mit Steinen und Flaschen beworfen, allerdings vor dem Stadion. Deshalb ist der DFB dafür nicht zuständig.
Was noch wichtig wird.
US-Präsident Donald Trump sitzt gerade mit Kanadas Premier Justin Trudeau zusammen. Das Gespräch wird schwierig, so viel ist schon sicher, denn beide sind sich alles andere als ähnlich. Trump verkündet sein Einreiseverbot, Trudeau twittert ausdrücklich, Flüchtlinge und Einwanderer sind bei uns willkommen. Trump will das nordamerikanische Handelsabkommen NAFTA neu verhandeln, Trudeau will am liebsten, dass alles so bleibt, denn 75% der Exporte des Landes gehen in die USA. Also Kuschelkurs oder Konfrontation, Trudeau wird einen Spagat aus beidem versuchen, hat die Radiowissen-Korrespondent Thilo Kössler heute Morgen hier bei Hielscher oder Hase gesagt.
Er will dafür sorgen, dass NAFTA nicht komplett den Bach runtergeht und er wird darauf hinweisen, wie sehr die beiden Länder doch miteinander verbunden und verflochten sind. Aber der Kanadier wird darauf achten müssen, dass er Trump tatsächlich sagt, wir müssen uns an die Werte halten, für die wir gemeinsam stehen. Das gilt für die Handelspolitik, aber auch für die Flüchtlingspolitik.
Noch heute Abend will sich der UNO-Sicherheitsrat zu einer Sondersitzung treffen. Thema: der neue Raketentest von Nordkorea. Beobachter sehen den Test als Provokation in Richtung der neuen US-Regierung. Die USA, Japan und Südkorea haben die Sitzung beantragt. Auch Russland hat den Test kritisiert. Ob der Rat heute tatsächlich über Sanktionen gegen Nordkorea entscheidet, ist allerdings nicht klar.
Und sonst in der Welt?
Im Gazastreifen regiert die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas. Und die hat jetzt einen neuen Anführer gewählt, Yahya Sinwar. Der ist in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Gazastreifen aufgewachsen und gilt selbst innerhalb der Hamas als Hardliner. Sinwar hat den bewaffneten Arm der Hamas mitgegründet und steht auf einer Terroristenliste der USA. Israel hat ihn schon mehrfach wegen terroristischer Aktivität verurteilt. Er saß 22 Jahre lang im Gefängnis. Vor 6 Jahren kam er frei und aus israelischer Sicht gehört er mittlerweile zu den einflussreichsten Personen in Gaza. Bisher hatte er aber in der Hamas keinen politischen Führungsposten. Israelische Medien spekulieren, dass unter Sinwar die Anti-Hamas-Proteste der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen unterdrückt werden und dass es bald wieder heftige, regelmäßige Kämpfe zwischen den Palästinensern und Israel geben könnte. Im US-Bundesstaat Kalifornien droht der Oroville-Staudamm zu brechen. Fast 200.000 Menschen, die unterhalb des Sees leben, mussten deshalb ihre Häuser verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. In der Region hat es in den letzten Wochen heftig geregnet, deshalb ist der Wasserstand des Stausees stark angestiegen. Das Problem sind Erosionsschäden am Hauptabfluss. Auch der Notabflusskanal des Sees ist stark beschädigt, weil er seit fast 50 Jahren nicht mehr genutzt wurde. Mittlerweile konnte etwas Wasser abgelassen werden, die Anwohner dürfen aber trotzdem erstmal nicht zurück in ihre Häuser. Der Oroville-Damm ist der höchste Damm der USA. Er wird vor allem zur Stromgewinnung genutzt. Valentinstag morgen, nicht in Pakistan. Zumindest wenn es nach den offiziellen Anweisungen geht. Ein Gericht hat heute angeordnet, dass in der Hauptstadt Islamabad in der Öffentlichkeit kein Valentinstag gefeiert werden darf. Eine Zeitung berichtet, dass die Medien keine Werbung mehr dafür machen dürfen. Schon letztes Jahr hat Pakistans Präsident die Bürger aufgefordert, den Valentinstag zu ignorieren. Religiöse Gruppen und islamistische Politiker finden, der Tag sei unislamisch. Vielen Pakistanern sind die Anweisungen allerdings egal. Letztes Jahr waren trotz der Äußerung des Präsidenten auf den Straßen Blumen und Herzgebinde verkauft worden. Auch dieses Jahr stehen die Verkaufsstände schon.
Wissensnachrichten.
Es gibt Hühnchen, Fisch oder mageres Steak, dazu Salat, Nudeln oder Reis. So sieht gerne mal der Speiseplan von Sportlern aus. Schön viel Eiweiß, um Muskeln aufzubauen. Bei der Frage, welche Proteine am besten für uns sind, also tierische oder pflanzliche, da gehen die Meinungen allerdings bisher auseinander. Was zum Beispiel, wenn ich Vegetarier bin und gar keine tierischen Produkte esse? Die Frage klärt jetzt eine Studie, die uns Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten mitgebracht hat. Tina, ist es denn wichtig, ob ich Fleisch esse oder nicht, um mich gut mit Proteinen zu versorgen?
Laut der aktuellen Studie lautet die Antwort nein, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass du ausreichend Eiweiß zu dir nimmst, die Quellen scheinen nicht so ins Gewicht zu fallen.
Das heißt, ich könnte, auch wie Usain Bolt es jahrelang gemacht hat, Fastfood-Hühnchen in mich reinstopfen, das wäre auch okay.
Also im Prinzip, ja, es hängt natürlich schon auch noch ein bisschen mit deinem prinzipiellen Lebenswandel zusammen. Also die US-Forscher, unter anderem von der Uni Massachusetts, die haben knapp 3000 Menschen aus einer Langzeitbeobachtung in verschiedene Gruppen unterteilt. Erstmal haben sie geschaut, wer nimmt wie viel Proteine zu sich. Und dann haben sie die Menschen gefragt, was sie so essen, also aus welchen Quellen die Proteine kommen. Dann wurden die Leute in 6 Gruppen unterteilt. Es gab dann eben eine Gruppe Fastfood und fettiges Essen, dann Fisch, rotes Fleisch, Hähnchen, Milch und Gemüse. Und je nachdem, was die Menschen am meisten gegessen haben, rutschten die in so eine Kategorie. Und die Forscher dachten jetzt eigentlich, wenn sie die Menschen auf ihre Muskelmasse untersuchen, dann gibt es Unterschiede, je nachdem, wie viel Protein die Menschen so essen, aber auch eben in welcher Essenskategorie sie sind.
Und das war nicht so.
Also wie viel Protein ist wichtig, woher scheint nicht so wichtig zu sein. Die Studienleiterin sagt dazu, eine höhere Proteinzufuhr fördert den Zuwachs an Muskelmasse bei Erwachsenen, egal aus welcher Quelle die Eiweiße stammen.
Okay, und damit begeben wir uns unter Wasser. Eine wichtige Proteinquelle für Segelfische sind nämlich zum Beispiel Sardinen. Die stehen ganz oben auf dem Speiseplan. Damit die Segelfische die fangen, jagen sie nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Tina, erstmal, wo finde ich denn Segelfische?
In tropischen und subtropischen Regionen, die können bis zu 2,5 Meter lang werden, sind richtige Brummer. Und ihren Namen haben sie von der großen Rückenflosse, die aussieht wie ein Segel eben. Und vorne haben sie so einen langen, spitzen Schnabel, mit dem sie ihre Beute attackieren, entweder von links oder von rechts. Also jeder Segelfisch hat eine Lieblingsseite, von der aus er attackiert. Wenn jetzt ein einzelner Segelfisch jagen geht, merken seine Opfer, die Sardinen zum Beispiel, dass ja schnell von welcher Seite der bevorzugt angreift. Forscher des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie haben jetzt einen Trick der Segelfische entdeckt. Um eben zu verhindern, so schnell durchschaut zu werden, bilden sie Gruppen und mischen da Links- und Rechtsangreifer zu ungefähr gleichen Teilen zusammen. Dadurch sind sie für die Sardinen dann wieder unberechenbar. Und entsprechend gilt dann auch, je größer die Segelfischgruppe, desto erfolgreicher ist sie bei der Jagd.
Und wir bleiben noch im Tierreich. Da kriegen die Männchen die Weibchen ja am ehesten rum, wenn sie gesund und schön aussehen.
Dafür sorgen zum Beispiel Carotenoide, die beim Fressen aufgenommen werden. Das sind rote und gelbe Pflanzenfarbstoffe, die zum Beispiel in Paprika und Möhren enthalten sind. Forscher der Universität Oxford wollten wissen, ob wir Menschen auch auf diesen Farbstoff anspringen, also auf rötere und gelbere Gesichtsfarbe. Dafür haben die Wissenschaftler 3 Monate lang einer Gruppe Männern mit hellen Teint eine Extradosis Beta-Carotin gegeben. Dadurch bekamen die dann so ein bisschen mehr Gelb- und Rottöne in ihrem Teint. Dann bekamen Frauen diese Vorher-Nachher-Fotos der Männer vorgelegt und mussten da Punkte für Attraktivität und Gesundheit verteilen. Ja, und das Ergebnis? Die Frauen fanden die Männer mit den röteren Gesichtern tatsächlich attraktiver und auch gesünder, obwohl sich bis auf die Farbe des Tons bei denen ja nichts weiter verändert hatte. Also der rote und gelbe Naturfarbstoff wirkt nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Menschen.
Wetter. Am Abend ist es meistens klar, heute Nacht gibt es überall Frost. Morgen ist es erstmal neblig, danach kommt fast überall die Sonne raus. Nur im Süden, da bleibt es neblig und grau. Die Temperaturen schaffen es morgen im Nordosten nur auf 0 Grad. Im Westen gibt es bis zu 12.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.